Ja, einen schönen guten Morgen. Glauben feiern im 21. Jahrhundert. Warum Verkündigung einen passenden Rahmen braucht. Wir haben gestern in einer sehr wilden Stunde einen Parfumsritt gemacht durch 100 Jahre gesellschaftliche Veränderung, ausgehend von einer noch sehr stark von der Tradition geprägten vormodernen Gesellschaft zu einer Gesellschaft, die versucht, alles, was vorher war, in Frage zu stellen. Und dann am Ende des 20. Jahrhunderts auf einmal eine Bewegung, wo Menschen sagen, Moment mal, all das in Frage stellen, müssen wir eigentlich schon wieder in Frage stellen. Und es gibt Leute, die sagen, wir sind im Moment in so einer Spirale drin, wir stellen andauernd immer wieder neu in Frage, was wir in Frage gestellt haben und deswegen wissen wir schon überhaupt nicht mehr, wo wir eigentlich sind. Schön fand ich aber, dass die drei hier auf unserer Parkbank vom Anspiel, die waren ja genau die Vertreter dieser drei Generationen. Die Pfarrerin mit dem wunderbaren Wort zum Sonntag-Nachnamen, die so unbedingt bestimmte Strukturen bewahren wollte und für ein bestimmtes Image, bestimmte Form stand. Der CVJM-Sekretär, der so gerne modern sein will. Und daneben theoretisch der postmoderne, wunderbare Penner, der sagt, ihr könnt mich alle mal. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wir haben festgestellt, und das ist wie gesagt soziologisch ganz spannend, dass es zum ersten Mal in der Weltgeschichte wahrscheinlich ist, so ist, dass diese drei Formen parallel sind und wir uns als Kirchen, als CVJM fragen müssen, wie erreichen wir eigentlich Menschen? Und wir erleben dabei, dass in einer Zeit, in der Traditionsgesellschaft, in der klar war, man geht in die Kirche, haben die Leute nicht gesagt, also die Inhalte finde ich wichtig, aber die Musik, die passt mir nicht so. Das gab es früher nicht, sondern es war klar, man geht in eine bestimmte Form und die guckt man sich an und die erlebt man auch mit oder feiert man auch in einer gewissen Weise mit. Aber dass man die einzelnen Elemente mal daraufhin befragt hätte, ob sie einem gut tun oder nicht, das ist nicht passiert. Nun haben wir aber eben 100 Jahre Veränderung hinter uns, die unter anderem auch dazu geführt haben, dass wir in der vormodernen Generation, die heute noch sozusagen als Traditionsgesellschaft unsere Kultur prägen, haben wir lauter Leute, die sind mit dem Radio groß geworden. Meine Oma, die ist noch so richtig schön, die hat abends, haben die, weil es eben keine Möglichkeiten gab, sobald es dunkel wurde, haben die das Radio angedreht, hat die ganze Familie 5 Stunden vorm Radio gehangen. Und das war überhaupt kein Problem. Das heißt, eine sehr akustisch geprägte Kultur entstanden. Und solche Leute haben auch kein Problem, sich 45 Minuten Predigt anzuhören oder einfach nur zuzuhören. Die sind es gewohnt, auf einem Stuhl zu sitzen und zu hören und zu hören und zu hören. Die Generation der Moderne ist geprägt vom Fernsehen, vom Hingucken. Und das ist etwas, was erstaunlicherweise architektonisch früher in die Kirchen eingezogen ist als manche andere Sachen. Wenn in den 50er Jahren Orgeln gebaut wurden, dann wurden sie nicht mehr wie früher nach hinten gebaut, sondern das Orgelpositiv, da wo der Mensch gespielt hat, kam nach vorne. Wir wollten Musik auf einmal nicht mehr nur hören, wir wollten auch sehen, wie der da spielt. Geht man in eine Kirche, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut worden ist, dann ist die Orgel immer so, dass man den Spieler sehen kann, ganz vorne. Da ist auf einmal was passiert. Etwas, was kulturell passiert ist, hat sich architektonisch niedergeschlagen, nur inhaltlich leider noch nicht. Wir wollen heute auch etwas sehen. Und es gibt Theologen, die sagen, ein Grund dafür, dass in der Regel katholische Gottesdienste noch wesentlich besser besucht sind als unsere, liegt daran, da ist so schön viel Qualm, da stinkt's, da ist bunt, da klingelt's. Ja, da ist sozusagen, da ist die Show noch pur. Und da ist noch ein bisschen mehr von diesem magisch-mythischen, ich weiß nicht genau, was passiert, macht aber nichts, ist es irgendwie heilig. Und dieses Gefühl fehlt manchem hochverkopften, protestantisch-lutherischen Gottesdienst massiv, denn da ist alles leider sehr durchschaubar. Und eine der interessantesten Entwicklungen in der Predigtlehre im Moment ist die zu fragen, wie gelingt es uns eigentlich wieder, das Geheimnis zu entdecken, das Geheimnis des Glaubens, was im katholischen Gottesdienst sogar benannt wird, Geheimnis des Glaubens. Das heißt nochmal, die Moderne, die ja, wir haben ja gestern gesehen, versucht hat, uns zu erklären, dass wir über den Intellekt uns dem Glauben nähern können, wenn überhaupt, die ist auch dadurch durch die Postmoderne in Frage gestellt, dass Menschen heute sagen, wir wollen aber gar nicht alles erklärt bekommen. Vielleicht kann man Gott auch gar nicht erklären. Lass uns lieber mal wieder fragen, wie wir uns einem Geheimnis nähern können, ohne es auflösen zu müssen. Und das ist übrigens auch meine Frage an viele Jugendgottesdienste. Wo ist eigentlich das Geheimnis in euren Gottesdiensten? Wo spüre ich, ich habe mit Größerem zu tun, mit etwas, was ich nicht erklären kann, was ich nicht verstehen kann, was ich vielleicht auch nicht gestalten kann? Ganz spannende Frage. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich richtig einsteige, einen kleinen Sprung machen zu heute Morgen, zu der Morgenandacht. Weil das natürlich sehr, deswegen sehr spannend ist. Wohin geht Paulus am Anfang seiner Missionsreisen? Immer in die großen Städte. Und wir haben gestern gehört, dass unser Problem heute ist, dass wir immer noch festhängen mit unserer kirchlichen Kultur in einem dörflich strukturierten Denken. Und noch bis heute gibt es in Deutschland keine urbane Theologie, keine Vorstellung, wenn das stimmt, dass 2050 90% aller Menschen in Großstädten leben. Wo sind unsere Konzepte, um Menschen in Großstädten zu erreichen? Paulus geht von Anfang an mitten in die Großstadt rein. Warum? Weil er ein kluger Mann ist und weil er weiß, ich gehe nicht dahin, wo Strukturen fest sind, sondern ich gehe dahin, wo sie am Brodeln sind. Da, wo alles durcheinander kommt. Und es gibt Menschen, die sagen, die Situation des Römischen Reiches in der Mitte des ersten Jahrhunderts, die gleicht sehr stark der unsrigen heute. Und es lohnt sich, da mal hinzuschauen. Denn was passiert? Das Römische Reich durch die Expansionskriege wird größer und größer und verleibt sich immer mehr fremde Kulturen ein. Mit dem Ergebnis, dass es einen unglaublichen Wertepluralismus gibt. Man könnte jetzt hingehen und wahrscheinlich würde man die meisten der Begriffe, die wir bei Moderne einordnen, könnte man auch in der Mitte des ersten Jahrhunderts für die römische Welt zuordnen. Das heißt, Paulus trifft auf so etwas wie die Entwicklung, den Schritt zwischen römischer Moderne und römischer Postmoderne. Im Römischen Reich ist alles im Umbruch, übrigens auch im Synkretismus. Man hat Tempel gefunden, die waren nicht nur für, also es gab ja nicht nur ohnehin hunderte von römischen Gottheiten, sondern es gab zur Zeit von Paulus, war ja unter anderem durch das Dazuholen von Ägypten, und Ägypten war ein sehr stark religiöses Land, und Ägypten hat es geschafft, mit seinen Gottheiten ein Stück auch das Römische Reich zu erobern, und es gab dann Tempel, die waren gleichzeitig für eine römische und eine ägyptische Gottheit. Weil man sagte, naja, irgendwie, wir glauben ja alle das Gleiche. Schon mal gehört? Und irgendwie ist ja nicht so entscheidend, ob ich jetzt an die römische Göttin oder an die griechische Göttin glaube. Das passt doch irgendwie zusammen. Und was wir erleben, was Paulus erlebt im Römischen Reich, ist eine Form von Synkretismus. Wenn Leute wie bei uns jetzt in der Postmoderne sagen, wollen wir das eigentlich? Woran kann ich überhaupt noch glauben? Und tatsächlich war der römische Glaube im ersten Jahrhundert massiv im Niedergehen. Und dazu kam, was wir bei uns auch sehen in der Postmoderne, eine gewaltige Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Welche Sprache wurde eigentlich damals gesprochen im Römischen Reich? Weiß das jemand? Eben nicht Latein, sondern Griechisch. Da muss man sich vorstellen, von Rom ausgehend war es gelungen, ganz Europa zu erobern oder einen Großteil, gerade im südlichen Teil von Europa, bis in den asiatischen und afrikanischen Raum hinein zu erobern. Und was ist passiert? Die Eroberer erlebten eine kulturelle Gegeneroberung. Denn die griechische Sprache wurde die offizielle Staatssprache des Landes. Und da kommt jemand und sagt, Moment mal, wir haben gerade die halbe bekannte Welt erobert, aber müssen eine fremde Sprache sprechen. So wie viele Leute heute sagen, muss das immer alles auf Englisch sein. Also, eine Zeit, in der die Menschen, die gleichzeitig Wohlstand erleben, imperialistische Macht erleben, zugleich erleben, dass die Werte von außen ihre eigenen Werte massiv untergraben. Und das wird gerade in den Großstädten erlebbar. Was trägt eigentlich noch? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht mehr, was meine Kultur ist. Und obwohl ich mich für eine kultivierte Siegermacht habe, kommen die Werte von außen und überschwemmen uns. In diese Situation hinein kommt Paulus und geht mitten in die Stadt hinein und sagt, hier, wo es brodelt, da gehört die Botschaft hin. Nicht auf die Dörfer, wo alle noch wissen, was gut und richtig ist, sondern da, wo keiner mehr weiß, was gut und richtig ist. Da will ich hingehen. Und deswegen gibt es manche Theologen, die sagen, könnte es sein, dass wir möglicherweise eine der am bibelnähesten missionarischen Situationen haben, die es in der Weltgeschichte je gegeben hat. So nah wie an Paulus sind wir noch nie gewesen. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das Spannende dabei ist tatsächlich, dass die Leute heute eben durch das Fernsehen, aber auch durch viele andere Einflüsse, bevor sie sich auf Inhalte einlassen, das ist unser Thema heute Morgen, über Formen kommunizieren. Und sie kommunizieren in einer Weise, die entweder einen Zugang ermöglicht oder nicht ermöglicht. Ich finde das sehr spannend. Ich kenne ungefähr, sag mal, 50 Leute, die sich schon mal die Gemeinde in Willow Creek angeguckt haben. Da Chicago kennen die meisten von euch, so eine riesige Gemeindeaufbau, wegen Gründer, Mutter im Grunde der neuen Gottesdienste auch in Europa. Und ich habe 50 Leute ungefähr gefragt, die dort waren, was fandet ihr am beeindruckendsten in Willow Creek? Das Interessante ist, es hat nie einer gesagt, die tollen Predigten von Bill Hybels oder diese sau gute Band da, lauter Profimusiker. Sondern das, was alle als erstes sagen, ist, du, wenn du zu Willow Creek reinkommst, da sind so unglaublich nette Parkplatzwächter. Ja, die haben jeden Sonntag 20.000 Gottesdienstbesucher, die haben eine vierspurige Einfahrt. Und dann steht ein Heer von Parkplatzleuten und weist dich ein, dass du auf deinen richtigen Parkplatz kommst. Und das in einer Form, dass du denkst, wie kann einer so nett sein? Und ich habe einen Parkplatzwächter gefragt und habe gesagt, warum bist du so unglaublich freundlich, warum macht es so Spaß, von dir einen Parkplatz eingewiesen zu bekommen? Also man möchte eigentlich nur in den Gottesdienst gehen, weil du hier den Parkplatz einweist. Und dann sagt er zu mir, genau Fabian, das ist das Entscheidende. Bei uns wissen wir alle, natürlich ist Bill Hybels der große Prediger, aber ob die Leute gerne zuhören, das macht sich möglicherweise daran fest, ob sie nett in den Parkplatz eingewiesen wurden. Und bei uns gilt, keiner in der Gemeinde ist für den Gottesdienst weniger wichtig als der Pfarrer. Denn die Leute gucken, ob der Parkplatzwächter freundlich ist, der Mann an der Tür, der Mann, der ihnen das Gesangbuch in die Hand drückt. Und wenn die freundlich sind, dann hören sie auch gerne die Predigt an. Und wenn sie schon das Gefühl haben, ich meine, ich weiß nicht, als ich neu in die Gemeinde kam, da mussten die Kirchenvorsteher alle diesen Verteil des Gesangbuchdienst machen, einfach nach Datum. Nicht nach der Frage, wollen sie das oder wollen sie nicht, sondern du bist dran nächste Woche. Und die standen freundlich im Eingang. Da bekam man so richtig Lust, Gottesdienst zu feiern. Das heißt, das Lächeln des Menschen, der mich am Parkplatz willkommen heißt und einweist, ist möglicherweise mehr Verkündigung an einem solchen Morgen, als alles, was in der Predigt passiert. Das heißt, wenn wir über Formen reden, dann reden wir über eine gastfreundliche, gemeinschaftliche Form von Verkündigung, in der klar ist, dass das, wie wir feiern, viel mehr verkündigt als die Art, was möglicherweise nachher im Wort gesagt wird. Und das Schlimme ist, wenn sich solche Dinge auch noch widersprechen, wenn ein Pfarrer oben oder eine Pfarrerin mit gigantischen Worten sagt, das Herz des Christentums ist die Gemeinde. Und ich schaue mich um und ich sehe 18 Leute möglichst weit verteilt voneinander. Möglichst so, dass sie sich nicht berühren müssen. Und ich erinnere mich, als ich mal in einem fremden Ort ein Konzert gegeben habe und in den Gottesdienst ging am Morgen und mich hinsetzte und jemand sagte zu mir, weg da, das ist mein Platz. Das ist mir wirklich passiert und genau so. Ja. Werde ich gerne in diesen Gottesdienst wiederkehren? Das ist die entscheidende Frage. In diese Gemeinde werde ich nie wieder gehen. Und es nützt auch nichts, wenn der Pfarrer sagt, zum Wesen des Glaubens gehört es, freigebig zu sein, gerne abzugeben. Und die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 18,04 €. Dann sitzt jemand im Gottesdienstraum und sagt, der lügt mich an. Der lügt mich an und ich glaube ihm nicht. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Körpersprache eines Menschen. Ist zum Beispiel etwas Verrücktes, was man sich nie klar macht. Es gibt ein paar Basissignale der Körpersprache. Zum Beispiel, wenn Menschen sich freuen, haben sie immer die Hände vom Körper weg. Kein Volk auf der Welt freut sich so. Übrigens außer den Christen. Die sind da irgendwie anders. Und es gibt kein Volk auf der Welt freut sich mit hängenden Schultern. Es gibt ein paar Körpersignale, die machen deutlich, ich bin ein trauriger Mensch. Und es gibt ein paar Körpersignale, die zeigen, ich bin ein fröhlicher Mensch. Und diese Körpersignale sind viel stärker, und Insider wissen das, 60% der Botschaft sind Körpersprache. Das bedeutet aber konkret, wenn ich so da stehe, meine Hände sieht man nicht hinter der Kanzel und sage, im Christentum ist tiefe Freude. Dann sagen die Leute, wo? Und es gibt diesen berühmten Satz, bei uns gibt es eine Freude, die von tief innen kommt und da auch bleibt. Also, es gibt tausend Dinge. Ich will noch bevor ich so richtig in die Details komme, noch zwei Geschichten erzählen, die mich sehr bewegt haben. Meine Schwiegereltern haben das Geburtshaus des Großvaters geerbt in einem kleinen Dorf in Nordhessen. Und da haben sie dort eine Einliegerwohnung eingerichtet und alle in der Familie dürfen dort als Ferienwohnung benutzen. Mitten so im Knüllwald drin. Da dachte ich, wie schön, bei unserem ersten Urlaub dort, Mensch, und jetzt gehe ich doch mal in den Gottesdienst. Jetzt bin ich in den Ort, wenn man reinfährt, steht ein Riesenschild, wann Gottesdienst ist, allerdings nur von der Freikirche. Die Landeskirche hat es nicht geschafft, ein Schild hinzuhängen. Bin ich also zur Kirche selbst hingelaufen, die ist oben auf dem Berg, ziemlich scheiß Weg. Ich gehe den Berg hoch, kein Schild, wann Gottesdienst ist, auch kein Schaukasten. Ich also wieder einen Ort runter und die Leute gefragt, wann ist denn hier Gottesdienst? Und nun ist das ein kleiner Ort, ich würde sagen 1000 Einwohner. Und ich habe 5 Leute auf der Straße gefragt und keiner wusste es. Was soll ich mal vorstellen? Ein kleiner Ort und keiner in diesem Ort weiß, wann Gottesdienst ist. Einer sagte dann, ich glaube, in der Mitte ist ein Schaukastel. Gehen Sie mal darüber. Ich also in die Mitte vom Ort gedackelt, war ein Schaukasten. Ich sage, super, es war Mitte November und da hing die Liste, wann die Gottesdienste im August sind. Habe ich nochmal 2 Leute gefragt, wann ist Gottesdienst? Keiner wusste es. Und dann sagte einer, also unter uns, ich war noch nie da, aber es klingelt immer um 10. Habe ich gesagt, aha, Sherlock Fabian, du bist einen Schritt weiter. Dann hat mein Schwiegervater gesagt, hey, ich kenne da die Wilma, die war früher in meiner Klasse, die ist, glaube ich, jetzt im Casual-Vorstand, die rufe ich schon mal an. Hat die Wilma angerufen und gesagt, Wilma, mein Schwiegersohn möchte in den Gottesdienst gehen. Wann ist er denn? Sagt sie, wenn es klingelt um 10. Das ist aber schön. Dann kommt er also morgen früh da mal hin, sagt sie, ja, das Problem ist, der Gottesdienst ist aber nicht in der Kirche. Sag ich, Gott sei Dank, ich werde den Scheißberg schon wieder hochgedackelt. Hätte ich allein da oben gestanden. Sagt sie, ja, im Winter sparen wir die Heizkosten, da feiern wir hinten so im Hinterzimmer vom Bürgermeister. Habe ich gesagt, ja, wunderbar, wo hätte ich das denn erfahren können? Das weiß im Ort doch jeder. Ja. Na gut. Ja. Habe ich eine ganz verfängliche Frage gesagt, kann ich unsere Kinder mitbringen? Dann sagt die, ja, Kinder sind uns sehr willkommen. Und sie sagt es auf eine Weise, die mich sehr hat misstrauisch werden lassen. Ich habe gesagt, gibt es Kindergottesdienst? Ja, so würden wir das nicht nennen. Und meine Frau sagte, du lässt die Kinder hier. Dann ging ich also zu diesem Gottesdienst, ungelogen, 6 Öhmchen, 2 Konfirmanden, also die sahen aus wirklich wie exhumiert, die Konfirmanden. Also sowas von im Grunde Tiefschlaf habe ich noch nie gesehen. Und ich habe etwas erlebt, was ich bisher nicht kannte. Ich wusste nicht, dass ein Keyboard sich verstimmen kann. Aber es ist so. Ich weiß nicht wie. Der spielte ein Organist auf einem verstimmten Keyboard. Das war das Traurigste, was ich jemals erlebt habe. Und nachher sage ich zum Pfarrer, war nicht leicht, sie zu finden. Sagt er, man muss sich nur Mühe geben. Dass in diese Kirche nie mehr als 6 Freiwillige und 2 Gezwungene kommen. Und dass die 6 demnächst nicht mehr kommen, das ist mir auch klar. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme da und da her, sagt er, ach, das ist doch dieser innovative, moderne Kram da, Geld, das brauchen wir hier nicht. Nun bin ich seit einem Jahr, wie gesagt, Pfarrer in einem kleinen, stillen Örtchen. Und das... Ja, der braucht ein bisschen, ist aber an sich nicht schlecht. Ich habe schon einen Werbevertrag mit der Firma Dixie. Nein. Nein, und das Spannende ist, in diesem Ort gibt es noch eine ganz gesunde Kultur der Vereine. Also rief mich im Frühjahr diesen Jahres der Fußballverein an, sagte, Herr Pfarrer, wir werden 100. Da machen wir doch im Festzelt einen großen Gottesdienst. Habe ich gesagt, bitteschön, gern. Wir haben auch gehört, Sie sind so ein Junge, das ist doch schön im Festzelt. 3 Wochen vor dem Termin, es war bereits auf allen Plakaten drauf, ruft er mich an und sagt, Herr Pfarrer, ich muss Ihnen absagen. Ich sage, ja, warum das? Ja, und sein Vorstand, der hat nochmal drüber gesprochen. Und nun, von denen geht keiner in die Kirche. Aber und dann fiel ein Satz, der mich ganz unruhig hat werden lassen. Der sagte ernsthaft, also die Leute hier im Fußballverein, die haben Angst vor dem Gottesdienst. Muss ich mal vorstellen, was für ein Wort. Die haben Angst vor dem Gottesdienst. Und da habe ich gesagt, warum denn das? Da sagt er, Sie wissen doch, Herr Pfarrer, das ist so ein Mann in Schwarz davon. Und dann die Orgel. Ich habe gesagt, wo soll ich denn im Festzelt eine Orgel hernehmen? Und was passiert ist, ich auch mal gemerkt habe, die hatten ein so festes Bild, wie Kirche ist, dass ich merkte, hier muss erstmal was aufgebrochen werden. Also alles Vertreter der Moderne, dem Postmodernen ist es völlig wurscht. Aber die Moderne haben ein ganz klares negatives Bild von Kirche. Und wenn wir über Verkündigung im 21. Jahrhundert nachdenken, haben wir Menschen, die nicht etwa mit offenen Herzen da sind, sondern ein ganz negatives Bild haben. Da sagt, ja, Herr Pfarrer, die Orgelmusik und die vielen Gebete und die Texte, die keine Sau versteht. Und dann diese ewig langen Predigten. Also unsere Leute, das sind halt so junge, moderne Menschen, die brauchen das nicht. Und da habe ich gesagt, naja, sehen Sie, ich hatte Folgendes vor. Ich wollte da eine Band mitbringen. Ich habe noch so aus alten Zeiten eine kleine Band an der Hand und da wollten wir ordentliches Festzelt rocken. Herr Pfarrer, können Sie das Wort nochmal sagen? Ja, wir wollten das Festzelt rocken. Dann wollte ich so, wissen Sie, es gibt so DVD mit so Bildern von frommen Fußballern, die so erzählen, warum sie glauben. Ich wollte ein bisschen was von so Sachen einspielen von den Fußballern mit einer riesen Leinwand auf Beamer. Herr Pfarrer, was bitte? Beamer! Und dann wollte ich gerne im Trikot des Fußballvereins predigen. Das ist zum Glück schwarz. So ein kleines schwarzes. Und jetzt haltet euch fest, dann sagte der, Herr Pfarrer, das ist doch kein Gottesdienst. Nochmal, die Leute haben ein sehr festes Bild davon, was ein Gottesdienst ist. Und zwar eines, was ihnen überhaupt nicht gefällt. Insofern, dass wir in dieser Moderne Gottesdienste machen, die zeigen wollen und hoffentlich auch können, dass es anders geht, ist nichts Falsches. Ich war gestern an vielen Stellen auch ein bisschen kritisch, aber erstmal ist es ein ganz kluger Ansatz. Denn wir müssen gegen Vorurteile angehen, die Leute haben. Jedenfalls war der Gag, dann ging der Typ und sagte, ich muss mit meinen Jungs noch einmal reden. Rief mich einen Tag später wieder an, wir haben uns spontan getroffen. Herr Pfarrer, das, was Sie sah, also erzählen, das klingt ja richtig gut. Aber es geht trotzdem nicht. Ich sag, was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Wie die Lehrerin, die Pfarrerin hier. Hat er, ja, wissen Sie, wir haben ja vor den Festumzug. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen es folgendermaßen, wir machen Festumzug und Gottesdienst parallel. Und wer will, geht zum Festumzug und wer will zum Gottesdienst. Das ist ein super Vorschlag. Dann sitze ich da allein mit meinen drei ewig Gestrigen und draußen ist die Party, meine eigenen Kinder sagen, scheiße Papa, wir wollen auch zum Umzug. Na jedenfalls habe ich dann gesagt, nee, das geht nicht. Da hat er, ja, aber Herr Pfarrer, wissen Sie, was das Problem ist? Wenn wir den Festumzug, der ist ja schon festgelegt, wir können den auch eine halbe Stunde nach vorne legen, aber das Problem ist dann kommen unsere ganzen Jungs, Sie wissen, knackige Fußballer, modern, die kommen vom Festumzug und dann brauchen die erstmal ein Bierchen. Ich sagte, ja und? Dann holen die sich ein Bier, setzen sich hin und wir feiern Gottesdienst. Herr Pfarrer? Habe ich gesagt, ja. In meiner Kirche hätte ich damit auch ein Problem, aber wir sind in einem Festzelt, wo sie seit einer Woche Festwoche haben. Da tobt der Bär und da ist ein riesen Ausschank an der Seite. Warum sollen die Leute nicht im Gottesdienst ein Bier trinken? Ich habe damit kein Problem. Jesus hat übrigens auch keins damit. Ach, das war mir nicht so klar, Herr Pfarrer. Und der Gag war tatsächlich, wir haben es dann gemacht und es war von allen Festveranstaltungen die bestbesuchte in der ganzen Woche. Es waren 500 Leute in diesem Festzelt und es war unglaublich, weil nämlich dann am Schluss die Leute sagten, das war ja riesen Remi-Demi und so, aber als dann diese Gebete kamen, wie ihnen das gelungen ist, Herr Pfarrer, dass es 10 Minuten in diesem Festzelt mit 500 Leuten mucksmäuschenstill war, und wir auf einmal gespürt haben, hier geht es um mehr als um uns. Hier geht es um die Frage, wer trainiert uns eigentlich für unser Leben? Jeder Fußballer weiß, dass er einen guten Trainer braucht, wenn er gut werden will. Aber wer trainiert uns für unser Leben? Wo ist ein Trainer, der uns sagt, wie man richtig leben kann? Und wer vom Fußball was versteht und weiß, dass er einen Trainer braucht, um gut zu sein, sollte sich mal fragen, wo er seinen Trainer fürs Leben herkriegt. Das haben die Leute bis heute nicht vergessen. Aber ich wollte nicht erzählen, wie toll ich den Gottesdienst gemacht habe, sondern ich wollte erzählen, wie ich erschrocken bin über diese beiden Bilder. Dass ich längst nur ganz klare Vorstellung hatte, wie Gottesdienst auch sein kann. Und in den Köpfen dieser Menschen war ein Bild fest verankert, das ist der traditionelle Gottesdienst, und wir sagten, den wollen wir auf keinen Fall haben. So darf es nicht sein. So, nochmal, bevor wir uns die Details angucken. Es gibt im Moment eine große theologische Richtung weltweit, nennt sich Emerging Church, die macht sich Gedanken zur Frage, wie muss eine Kirche von morgen aussehen? Und sie benennt ein paar Eckpunkte, die ich für unser Thema sehr spannend finde, für die Fragen nach dem Rahmen. Sie sagt nämlich, wenn wir über funktionierende Rahmenbedingungen für gelingende Verkündigung nachdenken, müssen wir erstmal an manchen Stellen tatsächlich Grundgedanken ändern. Und ein Grundgedanke war und ist bei den meisten Menschen, auch eine Art, wie wir es formulieren, dass wir sagen, hier sind wir, die christliche Gemeinschaft, und unser Auftrag besteht darin, Menschen von außen in unsere christliche Gemeinschaft hineinzuholen. Das heißt, es gibt ein Innen und ein Außen. Und deswegen gibt es auch seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten, die Frage, wer ist drin und wer ist draußen? Und es fängt immer dort an, Krach zu geben in Gemeinschaften, wenn irgendeiner sagt, wenn du so und so lebst, dann bist du nicht mehr drin, dann bist du draußen. Man nennt das in der Emerging Church Theologie eine grenzenorientierte Form von Gemeinschaftsbeschreibung. Die Grenzen bestimmen, was eine christliche Gemeinschaft ausmacht. Und die Emerging Church sagt, und ich glaube, dass sie da recht hat, dass wir dieses Denken überwinden müssen. An welcher Stelle hat Jesus eigentlich gesagt, ihr seid die Innen und ihr müsst die von außen zu euch reinholen? Und was von außen reinholen heißt auch immer, eure Kultur ist und bleibt die bestimmende. Denn der von außen reinkommt, darf seine Kultur nicht mitbringen. Es ist nicht, dass man sagt, aha, wir laden jetzt mal diese 75 Hip-Hopper ein, die kommen mal zu uns in die Gemeinde. Die dürfen nur in die Gemeinde nach innen reinkommen, wenn sie danach nicht mehr Hip-Hop machen, sondern möglichst hoffentlich auch unsere Musik. Das heißt, das Innen bestimmt, was richtig ist. Wir haben gestern schon über Wahrheit gesprochen. Wer innen ist, hat die Wahrheit und die Außen müssen die Wahrheit erst noch kennenlernen. Leider mündet das Ganze in der Regel auch in dem Gedanken, also die innen sind, sind eben die Richtigen und die draußen sind, sind die Falschen. Wenn du nicht dabei bist, bist du schlecht. Wenn du dabei bist, hast du es verstanden. Also errettet, nicht errettet. Gut, schlecht. Auf der richtigen Seite, auf der falschen Seite. Und die Emerging Church sagt, was ist das eigentlich für eine unglaubliche Überheblichkeit? Es ist das, was die Bibel im Neuen Testament die schlimmste Sünde nennt, nämlich Hochmut. Ich habe den Herrn bei mir. Wer sagt denn, dass Gott nicht auch da draußen ist? Mindestens genauso wie da drin. Und deswegen sagen sie, wir brauchen ein ganz anderes Bild. Und weil viele dieser Theologen aus der Emerging Church aus Australien kommen, haben sie dafür ein wunderschönes Bild gefunden. Sie sagen, stell dir vor, eine christliche Gemeinschaft wie eine Farm. Es gibt einen Zaun und damit die Viecher drin bleiben, gibt es den Zaun. Denn sonst laufen sie ja weg. Auch schon das ein interessanter Gedanke. Wir müssen Zäune errichten um unsere christliche Gemeinschaft, damit keiner wegläuft. Früher nannte man sowas Mauerbau. In manchen christlichen Gemeinden haben wir angefangen, wie eine kleine Mauer zu bauen, damit auch ja keiner rausgeht. Und wir haben auch unsere Form der spirituell-geistlichen Mauerschützen, die dafür sorgen, dass uns keiner davonläuft. Nun sagten die aber, passt mal auf, wenn du in Australien hast du Farmen, die sind so riesig, da geht es nicht, da kannst du keinen Zaun mehr bauen. Da müsstest du tausende von Kilometern Zaun bauen. Und ein kluger australischer Farmer macht Folgendes, wenn er will, dass irgendwo die Tiere bleiben, dann richtet er dort eine Wasserstelle ein. Und dann läuft kein Tier weg. Denn dort, wo es weiß, hier gibt es gutes Wasser, da bleibt das Tier. Was für ein unterschiedliches Bild. Das eine ist ein Bild des Einsperrens, das andere Bild ist das der Quelle. Hier gibt es Leben. Und wenn die Quelle, die Wasserstelle unser Bild ist, dann gibt es auch kein Drinnen und Draußen mehr. Es können Menschen näher an der Quelle sein und es können Menschen weiter weg von der Quelle sein. Das ist richtig. Aber nicht mehr dieses wirklich unglaublich hochmütige, ich bin richtig, du bist falsch. Und zu sagen, natürlich ist es unsere Sehnsucht, dass möglichst viele Menschen diese Wasserquelle kennenlernen. Das ist unser Wunsch, denn die Quelle ist Jesus Christus. Dort zum Wasser des Lebens sollen sie kommen. Aber nicht ich entscheide, wie weit sie nah oder dran sind. Und das ist auch Gottes Sache. Und nicht ich behaupte, nur in der Quelle drin selber sitzt Jesus und da draußen ist nichts. Nein, Gott ist auch bei denen da draußen. Und das ändert was von der Wahrnehmung, wie Gemeinde ist. Denn es heißt vor allem, es ist nicht mehr eine Gemeinde, die immer nur ans Reinholen denkt, sondern vor allem eine Gemeinschaft, die ans Rausgehen denkt. Die, die weit weg sind von der Quelle, denen kannst du die Richtung zeigen und sie einladen, zur Quelle hinzugehen. Deswegen sind die innovativsten Gemeindeaufbauideen, die für die Postmoderne gemacht werden, immer Rausgehmodelle. Immer Modelle, wo es heißt, geh hin zu den Leuten. Und einer der Autoren, Michael Frost, beschreibt ein schönes Bild. Er sagt, er ist einmal sonntags morgens nicht in den Gottesdienst gegangen. Dann ist er mit seinem Sohn spazieren gegangen, hat festgestellt, auf dem Supermarkt bei ihm im Stadtteil, treffen sich jeden Sonntagmorgen 200 so Fans von ferngesteuerten Autos. Und die fahren auf dem Parkplatz rennen. Und er sagt, es ist wie eine Gemeinde. Da gibt es vorher eine kleine Ansprache, toll, schön, dass ihr Autofans wieder hier seid, gut, dass das Wetter schön ist, wir werden heute gemeinsam einen tollen Vormittag erleben, es wird mittags zusammen gegessen. Und er sagte, das war eigentlich an vielen Stellen viel inniger als bei uns im Gottesdienst. Und jetzt sagte er, die klassische zaunorientierte Gemeinde würde sagen, wenn sie überhaupt darüber nachdenkt, diese Menschen zu erreichen, würde sagen, hey, wir machen mal einen Fernsteuerauto-Gottesdienst in der Kirche. Dann sagen wir, ihr Lieben, kommt doch sonntags morgens mal in die Kirche, wir feiern hier Gottesdienst. Wir müssen sie reinholen. Wir würden dann klassischerweise jemanden einladen, der schon mal der Christ ist und zugleich Fernsteuer-Fan. Der würde ein Zeugnis geben und erzählen, wie er beim Fernsteuer-Autofahren den Heiligen Geist bekommen hat. Und dann würden wir hoffen, dass die anderen Fernsteuer-Autofahrer den auch bekommen. Und dann wäre die Sache erledigt. Ich würde sagen, postmodern denken wäre aber was ganz anderes. Postmodern denken wäre, in der Gemeinde zu fragen, sag mal, hat irgendeiner von euch Lust am Fahren mit Fernsteuerautos? Jeden Sonntag geht nämlich bei uns auf dem Parkplatz die Post ab. Und wenn ihr drei Lust habt, dann geht mal dahin und tretet diesem Verein dabei. Fahrt Fernsteuerrennen mit denen. Lebt mit denen. Und irgendwann werden sie anfangen, euch zu fragen, warum ihr so seid, wie ihr seid. Und dann könnt ihr vom Glauben erzählen. Und irgendwann werdet ihr, und das ist der große Unterschied, werdet ihr nicht dafür sorgen, dass ihr Menschen aus ihrer Kultur rausreißt, in die christliche Kultur implantiert. Und ihr werdet anfangen, Reich Gottes in die Welt reinzubringen. Nochmal, unser Bild bisher war immer, wir müssen aus der Welt die Menschen ins Reich Gottes bringen. Und die Postmoderne sagt, muss es nicht genau umgekehrt sein. Wir müssen Reich Gottes in die Welt reinbringen. Und warum sollen die Leute, die unglaublich gerne mit ihren Fernsteuerautos und eine tolle Gemeinschaft haben, warum soll ich denen jetzt sagen, das darf nicht mehr sein, Sonntagmorgen ist Gottesdienstzeit? Warum soll ich denen nicht zeigen oder mit denen helfen, dass ihre Gemeinschaft, die ja schon toll ist, zu einer Gottesdienstgemeinschaft wird? Das wäre die Herausforderung der Postmoderne, hinzugehen und dort, wo schon Gesellschaften da sind. Übrigens auch in der Bibel gibt es den schönen Satz, Jesus selber sagt, wenn du in einen Ort kommst, dann suche dort Menschen des Friedens. Jesus sagt nicht, klopf an jedes Haus. Also nicht Zeugen Jehovas mäßig, dumm, 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 hallo, wir wollen mit ihnen über den Frieden reden. Nein, sondern er sagt, nebenbei wisst ihr, was das Dolle ist? Wenn man einen Zeugen Jehovas mit einem Atheisten kreuzt, einer, der immer klingelt und nicht weiß, warum. Also, Jesus sagt, geh in einen Ort und suche Menschen des Friedens. Das sind nämlich Menschen, die an einem Ort etwas zu sagen haben, auf die man hört, weil sie in diesem Ort Gemeinschaft bauen. Und Shalom heißt ja viel mehr als nur, das sind freundliche Leute, sondern Leute, die in einem Ort Gemeinschaft bauen. Und Jesus sagt, die musst du dir suchen. Und wenn die sich bekehren, dann ist der ganze, ganz schnell der ganze Ort bekehrt. Du musst nicht jeden Einzelnen fragen, sondern suche die Menschen des Friedens. Rede mit denen. Ein jesuanischer Tipp über Gemeindeaufbau der Postmoderne. Und im Grunde wäre, so blöd es klingt, ohne das jetzt im Sinne von missionarischer Strategie verstehen zu wollen, ideal wäre, wenn in einer solchen Gemeinschaft von Fernsteuerautofans irgendwann die Leiter dieses Clubs sagen, boah, was ihr da in eurer Kirche macht, das ist so toll, sowas brauchen wir eigentlich auch bei uns auf dem Parkplatz. Wenn man dann anfängt, Reich Gottes auf diesem Parkplatz zu bauen, dann hat man auf einmal ganz neue Leute, man hat denen das Reich Gottes gebracht. So, und jetzt gucken wir mal, wie das im Konkreten im Moment aussieht. Für die Gottesdienstkulturen so im 21. Jahrhundert. Kann man nicht so lesen, ist auch egal. Da hinten steht klassische Gottesdienste, offene Gottesdienste, Emerging Church. Emerging Church deshalb, wie gesagt, weil es bisher die einzige weltweit bekannte theologische Strömung ist, die sich Gedanken macht über eine Kirche und Gottesdienst und Mission von morgen. Was ich, wie gesagt, deswegen schon spannend finde. Für Emerging Church gibt es inzwischen auf jedem Kontinent Lehrstühle, bis auf Europa. Denn wir wissen immer noch besser, wie es geht. Wir lassen uns von anderen nichts beibringen. Also, gucken wir uns das mal an. Der klassische Gottesdienst ist einer, der letztlich im Wesen eine One-Man-One-Woman-Show ist. Einer feiert vorne, natürlich dürfen alle eingeladen mitzufeiern, das würde man auch im klassischen Gottesdienst nicht ablehnen, würde immer sagen, klar, wir feiern hier gemeinsam. Trotzdem ist das Bewusstsein, vorne steht eine oder einer. Und in manchen christlichen Kreisen immer noch einer. Da darf gar nicht eine. Meine Frau kommt aus einer Freikirche, musste dort rausgehen, weil sie dort nicht predigen durfte und sagte, was mache ich denn, hier stehe ich, fühle mich vom Herrn berufen, das Wort zu verkündigen, ich darf bei mir nicht verkündigen, also muss ich die Gemeinschaft verlassen, Grenze, innen und außen, dazugehören, nicht dazugehören, aufgrund von formalen Äußerlichkeiten. Nun kam der moderne, der kluge Gedanke auf, wir müssen Dinge im Team vorbereiten, haben wir auch im Anspiel schon gesehen. Wir müssen mehrere Leute einbinden oder viele Leute müssen gemeinsam diesen Gottesdienst mitgestalten und zelebrieren. Die Emerging Church sagt, wir müssen letztlich ganz weg von dieser Idee, dass immer bestimmte Leute sozusagen die Gebenden sind und andere sind nur die Empfangenden. Das ist ein schlechtes Bild. Was uns gelingen muss, ist, dass wir Gottesdienste, natürlich muss die jemand irgendwie auch vorbereiten, aber das, was passieren muss, ist, dass in diesem Gottesdienst eigentlich alle das Gefühl haben, ich feiere wirklich mit. Das ist mein Gottesdienst. Und ich finde es sehr spannend, das Geheimnis vom Ansprechen von Menschen liegt ja immer darin, dass sie quasi innerlich aus dieser Körperhaltung, mal gucke, was diese Frommen hier so machen, übergehen können in eine Haltung, wo sie sagen, hey, das hat ja mit mir zu tun. Ich habe übrigens eine Anekdote noch erzählen. Ich habe das mal erlebt. Ich musste mal einen Vortrag über neue Gottesdienste halten. Es war total super. Vor 400 Pfarrern. Ihr könnt euch vorstellen, wie fröhlich die mich empfangen haben. Und da habe ich gedacht, okay, euch werde ich es geben. Und habe gesagt, okay, ihr Lieben, wir machen es mal so. Ihr sollt euch ja mal wie Kirchendistanzierte fühlen. Wir spielen mal lauter Lieder, von denen wusste ich, kennt keiner hier im Raum. Keiner von diesen Pfarrerinnen und Pfarrern. Und es war richtig geil. Das heißt, die Band hat gespielt und diese 400 Leute waren nicht böswillig, wollten schon mitsingen, aber konnten kein Lied und fühlten sich total unwohl. Und dann nach 5 Liedern habe ich ein Lied gewählt, von dem wusste ich, das kennen die alle. Und dann sah man auf einmal, wie die Körper, ha, mein Lied. Und dann fingen sie an zu singen der Raum dröhnte eben von diesen 400 singenden Leuten. Und nachher, als es dann in den Fürbitten darum ging, dass man auch persönliche Sachen einbringen durfte, da also so viel Seelenleid über diesen 400 Pfarrern habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie erlebt. Und ich meine das gar nicht satirisch, sondern da kam so viel von Frust und Angst und auch persönlichen Problemen raus, dass ich dachte, wo haben diese Pfarrerinnen und Pfarrer eigentlich mal einen Ort, wo sie selber ein geistliches Zuhause haben, wo sie eben nicht immer nur Gebende sind. Und ich habe nachher den Gottesdienst mit denen auch ausgewertet und sie gefragt, wann passiert es, dass sie vom kritischen Beobachter zu jemandem wurden, der sagte, okay, das ist ja eigentlich mein Ding. Da sagten natürlich alle in dem Moment, als ein Lied kam, in dem wir ganz zu Hause waren, das ganz unsers war. Und das bedeutet, Verkündigung im 21. Jahrhundert heißt immer Anknüpfungspunkte suchen. Etwas suchen, wo der Mensch, der da sitzt, auf einmal sagt, das ist mein Thema, das ist meine Musik, das ist meine Sprache. Diese Leute da, diesen Gottesdienst feiern, machen etwas, wo ich Lust habe, mitzumachen. Ich muss mich nicht erst kulturell irgendwo hineinversetzen, sondern nein, es ist mein Ding. Und das bedeutet hier, alle feiern. Nicht nur ein paar, sondern wirklich alle. Wir können uns vielleicht nachher darüber unterhalten, wie das sowas aussehen kann. Aber erstmal geht es ein bisschen um die Rahmenbedingungen. Deswegen hatten wir ganz klar klassische Musik, hat jemand in Frage gestellt. Die offenen Gottesdienste haben so Pop- und Rockmusik eingeführt. Ganz klar. Nur das ist jetzt noch das Verrückte, immer mit dem Denken, wir machen einen Gottesdienst, und das ist jetzt erstaunlich, für andere. Es gibt einen berühmten theologischen Aufsatz, wo einer gefragt hat, ist es überhaupt theologisch legitim? Kann einer einen Gottesdienst machen, bei dem er sagt, er soll den anderen gefallen? Kann man das? Man sagt, nicht wir feiern, sondern wir feiern so, dass ihr es toll findet. Es funktioniert ja an vielen Stellen, weil eben viele Leute auch sagen, Mensch, Popmusik ist auch mein Ding und wenn ich sie mache, damit es den anderen Spaß macht, macht es mir ja selbst auch Spaß. Aber die Idee ist, dass man in der Postmoderne auch sagt, Gottesdienst heißt, wir müssen eine Vielfalt auch von Musik machen und das Verrückte ist dann, wenn jeder sie macht mit Leidenschaft, dann ist es auch nicht mehr entscheidend, ob es genau mein Stil ist. Also diese Stilfragen der Kirche, über die seit Jahrhunderten auch gestritten wird, welchen Stil darf man nun machen, die sind eigentlich überflüssig. Dort, wo ich merke, wenn einer tolle Orgelmusik macht und mich daran Anteil haben lässt, warum er ein bestimmtes Lied singt und es nicht einfach automatisch vorausgesetzt wird, dann kann ich mich auch einklinken. Und wenn ich einem Menschen erkläre, der 90 ist, warum mir dieses Lied, was ich hier im Pop-Sound singe, persönlich zu Herzen geht, dann wird er sich auch darauf einlassen können. Und dann, tatsächlich gibt es in Amerika und Australien, Neuseeland, gibt es viele solche Kirchen, die versuchen schon für die postmoderne Gottesdienste zu machen und die sagen alle, wir hätten es nie gedacht, dass man in einem Gottesdienst gleichzeitig Orgel, Band, Harfe und Bläserquintett hören kann, aber es funktioniert. Dem Moment, wo alle bereit sind, sich einzulassen auf die Leidenschaften, die Sehnsüchte der anderen. Der klassische Gottesdienst ist einer, der frontal gemacht wurde, von vorne. Hier ist die sozusagen klar, es gibt quasi einen Bühnenteil, ob gedacht oder real, ist nicht entscheidend. Es gibt einen Bühnenteil, einen Altarraum und es gibt einen Gemeindeteil. Und das hat sich nicht geändert in der Moderne. Die Band ist weiterhin vorne und präsentiert uns was. Und einer der Hauptvorwürfe an die modernen Gottesdienste ist auch, dass sie sich eine Konsumgesellschaft natürlich heranziehen. Die Leute konsumieren einen solchen Gottesdienst. Und ich habe ja solche Gottesdienste mitentwickelt und das Spannende ist tatsächlich, immer wieder selbstkritisch zu fragen, kann es sein, dass selbst hier, wenn im größten Kino einmal im Monat 500 Leute kommen, dass ich irgendwann auch mal kritisch fragen muss, Moment mal, kommen die vielleicht, weil ihnen die Show gut gefällt und weil das irgendwie auch geistlich schön ist, aber es ändert sich nichts an ihrem Leben, also ihr Verhalten ändert sich nicht. Die kommen immer und konsumieren etwas und das war es auch. Übrigens auch einer der großen Vorwürfe an Willow Krieg. Habt ihr nicht die Tendenz zu einem Konsumentenchristentum? Das haben sie vor 10 Jahren gehört und seitdem haben sie radikal ihre Gemeinde umgebaut. Die haben gerade ein Sozialprogramm in den letzten Jahren entwickelt, wo sie ganz bewusst versuchen, dass die Leute auch ihren Glauben umsetzen und selber sozial aktiv werden, in die Mission gehen, was weiß ich, ganz spannend. In der Emerging Church sagt man, wir müssen wieder hin zu einem zentralen Denken. Also es geht auch nicht darum, dass die Band sozusagen sich präsentiert und zeigt, wie gut sie singen kann. Es gibt ja viele Leute, die auch sagen, Lobpreis, heute hat das Problem. Wir sind in den letzten 15 Jahren unglaublich perfekt geworden. Wir werden immer besser. Aber die Frage ist, ob wir mehr die Herzen berühren als früher. Und das hat was damit zu tun, dass wir immer noch diesen Show-Gedanken haben. Die Lobpreis-Band ist auch eine Frau, die erstmal steht und mich sozusagen auch mitreißen muss, wie sie das macht. Was gar nicht dem Gedanken von Lobpreis entspricht. Lobpreis heißt ja wirklich, wir alle öffnen uns für Gott und nicht da vorne zeigen mir welche, wie man es sozusagen machen kann. Tatsächlich denkt man in der Postmoderne darüber nach, die Band ganz klar von der Bühne weg, an die Seite oder nach hinten. Es geht nicht darum, dass sich, also ganz verrückt, so Gegenbewegung. Erst haben wir die Orgel nach vorne geholt, weil wir die Musik unbedingt sehen wollten. In der Postmoderne fragt man auch einen Blick mal, ums Produzieren geht es nicht. Die Leute kommen nicht in einen Gottesdienst, weil Menschen sich so gut produzieren. Gerade postmoderne Menschen, die kommen, weil sie sagen, Augenblick mal, ich möchte diese Gemeinschaft, dieses Miteinander erleben. Und das geht nicht, wenn es immer dieses Frontal und Gegenüber gibt. Deswegen gibt es klassischerweise in den Bänken, also in den klassischen Kirchen Bänken, in der Moderne hat man Stühle eingeführt, um es ein bisschen bequemer zu machen. Und in der Emerging Church gibt es die Idee des Kreises, die ganz neu entdeckt wird. Und zwar ist es tatsächlich so, ich habe neulich gelesen, im Moment, die meisten Kirchen, die in den Vereinigten Staaten neu gebaut werden, werden rund gebaut. Weil man sagt, die Menschen sollen einander wieder wahrnehmen. Wenn wir die Gemeinschaft nach vorne heben wollen, dann muss man sich doch sehen. Dann kann es eben nicht mehr sein, alle in einer Reihe und vorne frontal das Programm, sondern wir müssen miteinander kommunizieren. Und das geht dann, wenn ich sehe, hey, der andere mir gegenüber singt ja auch mit. Oder der andere mir gegenüber betet auch mit. Oder überhaupt, ich sehe ihn einfach mal da sitzen und freue mich, dass er da ist, was mir in einem Banksystem meist gar nicht gelingt. Im klassischen Gottesdienst war klar, auch so mit dem reformatorischen Erbe, wir sind relativ karg. Ihr wisst, dass die Reformatoren im Gegenzug zu den üppigen katholischen Kirchen damals gesagt haben, raus mit dem ganzen bunten Firlefanz und den vielen Seitenaltären, wir wollen uns ganz auf Gottes Wort konzentrieren. Und daran leidet unsere Kirche, unsere protestantische, bis heute noch. In der Moderne hat man wieder neu gesagt, warum nicht ordentlich dekorieren, die Kirche gestalten. Haben wir ja vorhin gehört, auch im Anspiel. Tausend Ideen, wie man die Kirche neu gestalten kann. Und zwar ein ganz modernes Denken. In der Postmoderne kommt man wiederum weg von der Dekoration, sagt aber, was wir verstärken müssen, ist die Symbolik. Und das ist ein interessanter Wandel. Bill Heibels hat die meisten Probleme mit Willow Creek in den ersten Jahrzehnten dadurch bekommen, dass er gesagt hat, kein Kreuz auf unsere Bühne. Die Leute sollen nicht von vornherein abgeschreckt werden durch christliche Symbole, die sie nicht verstehen. Und das hat viele moderne Gottesdienste auch in Europa geprägt. Inzwischen fragt man aber komischerweise, selbst in Ostdeutschland, wo teilweise die, wisst ihr alle, die Zahlen der kirchlichen Mitgliedschaft ganz gering sind, steht überall dort, wo ein Mensch verunglückt ist, am Straßenrand ein Kreuz. Das heißt, das Kreuz hat viel mehr Symbolkraft, als wir uns das vorstellen können. Und darum werden gerade die Symbole neu entdeckt. In Amerika ist es sehr witzig. Die machen jetzt Folgendes. Die haben ja kaum Kirchen, die älter sind als 250 Jahre, wenn überhaupt. In Amerika werden jetzt auf die PowerPoint-Folien europäische Kirchenfenster drauf gemacht. Das heißt, links ein Kirchenfenster irgendwo aus einer großen traditionellen Kirche, um wieder anzuknüpfen an die Tradition, an die große Bildersprache Europas. Das heißt, PowerPoint, modernes Medium, aber damit werden Kirchenfenster auf die Leinwand gebeamt, um teilhaben zu können an der Symbolik. Und das Verrückte ist, mit der Symbolik, wir machen uns das nicht klar. Ich habe am CVM-Kolleg vor 4 Wochen habe ich eine Gastdozentur gehabt für Predigtlehre. Und ich habe am Anfang einfach nur alle Leute, die da waren, die sich ausbilden lassen, gefragt, ich bitte euch mal zu gucken oder euch Gedanken zu machen, an welche Predigt aus den letzten 10 Jahren erinnert ihr euch noch? Und dann haben sie eine Viertelstunde Zeit gehabt und alle Predigten, an die sie sich erinnert haben, hatten etwas zu tun mit einem Symbol. Da hatte der Pfarrer einen Apfel dabei, da stand mitten in der Kirche ein Basketballkorb. Es war immer ein optischer Aufhänger, der dazu geführt hat, dass ihnen die Predigt noch bewusst war. Oft war dann die Predigt natürlich auch gut, aber es war quasi niemals so, dass Leute einfach sagten, ja Mensch, das war so ein Kernsatz, der blieb hängen. Nein, es blieb immer ein Bild hängen. Also neue Fragen, wie können wir eigentlich in unseren Gottesdiensten, wenn wir über Verkündigung im 21. Jahrhundert nachdenken, mit Bildern und Symbolen ganz neu arbeiten? Im klassischen Gottesdienst gab es die Lehre. Und das ist deswegen interessant, weil das Neue Testament ja 2 unterschiedliche Begriffe hat für Verkündigung, die bei uns immer leider in einen Topf geschmissen werden. Immer dann, wenn Jesus im Tempel predigt, heißt es, er lehrte sie, Didaskein. Er war als Lehrer. Und immer dann, wenn Jesus im Tempel ist, ist auch klar, er nimmt einen Bibeltext und legt ihn aus und bringt ihn ins Leben. Und immer, wenn Jesus auf der Straße ist, dann steht da ein ganz anderes Verb und das heißt wirklich verkündigen und gemeint ist damit für Menschen, die den Glauben noch nicht kennen. Und dann geht Jesus nie vom Bibeltext aus, sondern immer vom Leben, immer vom Lebensthema. Das heißt, es sind 2 völlig unterschiedliche Bewegungen. Lehren heißt aus dem Text ins Leben, verkündigen heißt nach dem Neuen Testament aus dem Leben und manchmal, übrigens nicht immer, verankern in der Heiligen Schrift. Als ich mich vor 2 Jahren mit meiner Frau in der neuen Gemeinde vorgestellt habe, haben wir gesagt, wir kommen nur unter einer Bedingung hierher, wenn wir über Themen predigen können. Ich möchte nicht an die Perikopenordnung, also die vorgeschlagenen Predigtexte der Kirche, gebunden sein. Wenn ihr das wollt, dann sucht euch andere. Ich möchte mit einem Team von Leuten gemeinsam darüber nachdenken, welche Themen bewegen uns heute in der Geschichte, welche Themen bewegen uns hier im Ort. Und darüber möchte ich gerne reden. Und nicht nur, weil irgendwas vorgeschlagen ist. Das heißt, bei uns in der Gemeinde versuchen wir immer den missionarischen Weg, ein Lebensthema. Und das Spannende ist tatsächlich, dass ich Leute im Supermarkt treffe, die sagen, Herr Pfarrer, in 6 Wochen predigen Sie über das Thema Einsamkeit. Das ist so wichtig, da werde ich hinkommen. Das heißt, Leute kommen in unsere Gottesdienste, weil sie die Themen wichtig finden und nicht, weil sie immer nur sagen, er geht halt in den Gottesdienst hin. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wir müssen wirklich fragen, was machen wir hier? Zielgruppe Insider, die wissen, was Lehre ist und die brauchen die auch. Hier sind Menschen, die fragen noch und es werden halt immer mehr, die einfach nur mit ihren Fragen da sind. Ich will noch eins deutlich machen. Der Begriff Lehre setzt unglaublich viel voraus, was wir uns nicht mehr klar machen. Denn er setzt eines voraus, was längst weg ist, nämlich die Erkenntnis, dass die Bibel ein auslegenswertes Buch ist. Wenn ich euch sagen würde, wisst ihr was, ihr Lieben, nächsten Freitag, da treffen wir uns alle mal und ich lege euch meine Stelle aus dem Koran aus. Da würdet ihr alle sagen, warum? Und genauso geht es 99% der Deutschen, wenn man ihnen sagt, ich lege euch eine Bibelstelle aus. Warum? Etwas, was bis in die Hälfte des 20. Jahrhunderts selbstverständlich war, dass es gut ist, einen Bibeltext ausgelegt zu bekommen, diese Voraussetzung ist einfach nicht mehr da. Das heißt, etwas, was früher selbstverständlich war, muss ich heute begründen. Ich muss es erklären. Das kann ich nur, wenn ich im Leben einsteige. Ich kann mich heute nicht hinstellen und sagen, hey, ich will euch heute mal was von Paulus erzählen. Das würde bei uns schon mal bedeuten, dass alle Konfirmanden sagen, wer ist Paulus? Nein, ich kann nur beim Leben angreifen. Anders geht es nicht mehr in der Postmoderne. Denn das Wissen, dass die Bibel ein auslegenswertes Buch ist, ist nicht mehr vorhanden. Trotzdem sagt die Emerging Church, und da sind wir ganz spannend, auch in dem wiederum hier war der Jugendgottesdienst schon sehr postmodern, die Emerging Church sagt, wenn wir das ernst nehmen, dass der Wahrheitsbegriff sich verändert, dass die Wahrheit nicht mehr einfach von einem einzelnen Menschen gepachtet wird, dann heißt es, auch der Pfarrer ist kein besserer Christ, nur weil er mehr weiß. Und das ist für viele Pfarrer sehr hart zu nehmen. Aber was haben wir eigentlich für eine merkwürdige Vorstellung, dass ein Mensch, nur weil er mehr studiert hat, also mehr Wissen hat, ein besserer Glaubender sei? Das war nie irgendwo in der Bibel so gedacht, dass es bessere Glaubende gibt. Nein, die Idee ist, natürlich, der lernt das, damit er sein Wissen in die Gemeinschaft einbringen kann. Aber das Öhmchen, das seit 60 Jahren jeden Tag eifrig betet für die gesamte Gemeinde, glaubt ja möglicherweise viel mehr als der Pfarrer. Und könnte es sein, dass wir als Gemeinschaft dann wachsen, wenn wir diesem Öhmchen Raum geben, auch von ihrem Glauben zu erzählen? Der Pfarrer kann uns Dinge erklären, aber deswegen bringt er uns nicht unbedingt Glauben nahe. Und gerade, wir haben das gesagt, in einer Zeit, in der der Pfarrer, in der klassischen Kultur war der Pfarrer ohnehin Heilsbringer quasi, Vertreter der Institution. Da war klar, was man über Glaube weiß, heißt auch, wie man glaubt. Das gehörte quasi zusammen. Als dann in der Moderne die Idee aufkam, wir müssen vor allem viel erklärt haben, da konnten Pfarrer schön mit ihrem Hochschulwissen glänzen. Aber in der Postmoderne ist das Wissen nicht mehr das Entscheidende. Weil Leute sagen, es gibt unendlich viele Informationen, aber es geht um die Anwendbarkeit. Und die Anwendbarkeit zeigt sich dort, wo ich mit Menschen zu tun habe, die mir erzählen können von ihren Erfahrungen. Deswegen wird das Zeugnis tatsächlich in der Postmoderne eine viel größere Rolle bekommen. Leute wollen heute nicht mehr hören, so ist Glaube und so ist er nicht, sondern sie wollen hören, was hast du persönlich damit erlebt. Und in den Gottesdiensten, die ich entwickelt habe, gibt es in der Regel ein Element auch, das nennt sich Kreuzverhör. Da gibt es also Möglichkeit, Rückfragen zu stellen an die Predigenden. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen gemacht habt, aber in Frankfurt ist es so, ein Drittel aller Rückfragen lauten, wo haben Sie es persönlich erlebt? Das ist deswegen spannend, weil ich war vor 15 Jahren im Predigerseminar, ich habe noch heute den Zettel aufgehoben, auf dem damals gestanden hat, ein Pfarrer hat nicht ich zu sagen. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern nur den heiligen Gott. Und das war schon vor 15 Jahren grottenfalsch. Denn guckt euch mal an, wenn ihr die Predigt in der Apostelgeschichte seht, Petrus sagt, ich bin der Petrus, hallo. Und weil mir Folgendes widerfahren ist, erlaube ich mir, euch von meiner Begeisterung zu erzählen. Ich habe was erlebt. Petrus hat nicht gesagt, es gibt da übrigens einen Herrn, von dem solltet ihr mal was wissen. Nein, es geht nicht um allgemeine Erkenntnis. Ging es auch schon damals vor 2000 Jahren nicht. Sondern es geht um die Frage, das Wissen, von dem du berichtest, was hat es in deinem Leben bewirkt, davon erzähle mir. Das ist das Wesentliche. Und das wird ganz neu sein. Wir werden eine Verkündigung brauchen, in der es selbstverständlich wird, um Schönes zu erzählen, wo ich aber zugleich ganz viel Druck von den Schultern genommen bekomme. Denn ich darf und bin eingeladen, meine persönlichen Erfahrungen zu erzählen.
Und da kann auch niemand sagen, die sind richtig oder falsch. Und wenn ich sage, das war für mich eine Gotteserfahrung und der andere sagt, ja, vielleicht hast du dir das nur eingebildet, darum geht es nicht. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber für mich war es eine Gotteserfahrung und darum erzähle ich dir davon. Ich bin sicher, Gott ist mir begegnet. Gott hat mich an dieser Stelle getragen, wo ich mich nicht mehr tragen konnte, wo niemand sonst da war. Gott hat mir aufgeholfen, wo ich am Boden war. Oder Gott hat mir Horizonte gezeigt, wo ich dachte, ich wüsste schon, wie alles aussieht und habe auf einmal gemerkt, es gibt noch ganz andere Dimensionen des Daseins. Davon kann ich erzählen und weil es eine reine Ich-Botschaft ist, kann es auch niemand in Abrede stellen. Der klassische Gottesdienst war per se etwas Heiliges. Nun ist eben das Verrückte, dass wir in der Moderne erlebt haben, dass es den Versuch gab, das Heilige auszutreiben. Es sollte möglichst unsakral sein. Wie gesagt, Kreuze weg und ruhig die Band und alles, was sozusagen Leute erinnert an etwas Heiliges, das wollen wir erstmal ganz an den Rand tun. In der Postmoderne sagt man Vorsicht. Wir brauchen genau das wieder. Ich habe schon gesagt, es geht um die Wiederentdeckung des Geheimnisses. Auszuhalten, dass Gott größer ist, ihn eben nicht in menschliche Formen zu pressen und zu sagen, wir können euch Gott hier scheibchenweise präsentieren und so ist er. Nein. Den Menschen zu sagen, wir erzählen von einem Gott, den keiner von uns jemals ganz verstehen, jemals ganz fassen wird und dessen Liebe so wunderbar und groß ist, dass sie unser Leben, unser Dasein existenziell verändert hat. Davon erzählen wir. Aber auch wieder hier den Zwang nicht haben, ich muss der Welt Gott erklären. Das kann ich nicht. Und ich darf dazu stehen. Bei diesem Kreuzfeuer auch eine ganz schöne Erfahrung. Je öfter man in diesem Kreuzfeuer sagt, ich weiß es nicht, umso besser wird dieses Element bei den Auswertungen von jungen Menschen bewertet. Die Leute wollen heute keinen allwissenden Pfarrer mehr, der oben steht und auf jede Frage eine Antwort hat. Aber wir konnten das wirklich statistisch nachweisen. Wenn man dreimal gesagt hat, auf diese Frage, die ist so kompliziert, habe ich keine Antwort, fanden junge Leute, der hat sich super geschlagen. Wenn er versucht hat, auf alles irgendwie eine Antwort zu geben, was er aber natürlich nicht konnte, sagten die jungen Leute, nee, war nicht überzeugend. Wir brauchen niemanden, der alle Antworten hat, denn wir wissen, es gibt so einen Menschen nicht. Antworten wollen wir von dir nicht, wir wollen von dir Erfahrungen. Also lasst uns fragen, wie wir Erfahrungen weitergeben können. Dieses Unsakrale heißt auch hier eben sozusagen, ich kann alles erklären und hier heißt wieder neu sich einlassen auf das Unerklärliche. Und das ist jetzt der Moment, wenn ich so einen Vortrag halte vor Pfarrkonventen. Pfarrkonvente ist ja in Insiderkreisen auch ein Begriff für Vorhölle. Das ist immer der Moment, wenn ich so einen Vortrag halte, dann sagen die Pfarrer, aha, wir müssen nur lang genug warten. Dann wird es wieder sakral und alle lieben wieder die Orgelmusik. Dann sage ich, sie haben aber nichts verstanden, leider überhaupt nichts. Denn es geht nicht um die Frage, ob die Menschen die Orgelmusik lieben oder nicht. Sondern es geht darum, dass verschiedene Generationen ganz andere Zugänge brauchen. Für die war das gut, dass die sich mal ganz unsakral über Inhalte diskutieren und austauschen konnten. Hier sind Menschen, eine neu geprägte Generation, die wollen in einer Gemeinschaft und nicht wie früher in einem sakralen Akt, in dem ich rituell eingetaucht bin, sondern die wollen in einer sakralen Gemeinschaft, wo man merkt, die Menschen sind hier zusammen, aber nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und das spüre ich ihnen ab. Das wollen die Leute erleben. Hier haben wir es nochmal, es ist das Ritual. In der Moderne war es die Präsentation und in der Postmoderne ist die Sehnsucht eine Partizipation. Ich bin Teil dessen, was hier passiert. Wir müssen uns fragen, wie uns das gelingt. Und nun gab es damals klar in der klassischen Kirche immer einen klaren Rahmen, gibt es bis heute noch. Und ich habe schon am Anfang gesagt, das ist etwas sehr Entspannendes. Wenn der Rahmen klar ist, ist es auch sehr einfach, Gottesdienst zu feiern. Und mir sagen Leute, Herr Pfarrer, das moderne, postmoderne Kram, das ist ja viel zu anstrengend. Na klar, Liturgie, da gibt es heute inzwischen 17.000 vorbereitete Sachen, die ich mir aus dem Internet runterziehen kann und Predigten auch. Und ich habe neulich erlebt, als ich Pfarrer wurde, in einer Gemeinde nicht genommen, weil der Kirchenvorstand rausfand, er hatte bei seiner Vorstellungspredigt sich eine aus dem Internet gezogen. War ein bisschen blöd von ihm. Aber es gibt viele Pfarrer, die machen das heute so. Dann dauert die Vorbereitung für einen Gottesdienst ungefähr 14 Minuten. Das ist sehr angenehm. Und dann kam die Moderne, die sagte, wir wollen der Welt vor allem zeigen, dass wir eben auch gut sind. Wir sind auch professionell, so wie es Fernsehen, habe ich gestern schon gesagt. Übrigens ganz spannend, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich glaube, vor 2 Jahren war es, da gab es von dem McKinsey-Menschen aus München, Bahrenstein heißt er, glaube ich, der ja auch so kirchlich engagiert ist und sich da einbringt, der hat eine interessante These aufgebracht. Er sagte, wir brauchen in der Kirche eine Null-Fehler-Toleranz. Unsere Gottesdienste müssen so perfekt sein, dass wenn ein Distanzierter sich mal rein verirrt, er nicht sagt, wie immer die Kirche schlecht. Und ich habe auch schon so manchen Flötenkreis gehört, wo ich dachte, Barenstein hat recht. Aber das Verrückte ist, das stimmt ausschließlich für die Moderne. Da kommen Menschen in die Kirche, die wirklich sagen, jetzt zeigt uns mal, ob ihr es wirklich besser könnt, als ich in meinen negativen Bildern habe. In der Postmoderne ist was ganz anderes. Die Leute sagen, lieber ein falscher Ton, aber dafür leuchten die Augen. Lieber mal ein Versprecher, aber ich nehme dir ab, was du da tust. Das ist, wie gesagt, auch das spannende Thema heute in der Lobpreisdiskussion. Ich habe neulich mit Albert Frey eine Podiumsdiskussion gemacht und da ging es auch genau um das Thema. Die Bands werden immer perfekter, aber die Augen leuchten weniger als früher. Und das ist die Frage, was kann man eigentlich da tun? Wie gesagt, lieber ein falscher Ton, aber merken, wow, dir geht gerade das Herz auf, wenn du da singst. Und das lädt mich ein, mitzusingen. Einen klassischen Gottesdienst hat man besucht, einen offenen, modernen Gottesdienst hat man oftmals nur konsumiert. Die Emerging Church wird eine Kultur entwickeln, wo Menschen sagen, ich probiere das mal aus. Und entweder es hilft mir nicht. Und wenn es mir nicht hilft, komme ich auch nicht wieder. Und das ist interessant, weil ich habe mal von einem Pfarrer, so einem ganz klassischen gehört, der sagte, die klassische Liturgie ist doch eigentlich toll, man muss nur oft genug kommen, dann macht es einem auch Spaß. Womit er in sich nicht Unrecht hat, die klassische Liturgie ist eine tolle Sache, wenn man sie durchschaut. Wenn man weiß, was damit eigentlich gemeint ist, ist es wunderbar. Und selbst Hochliturgen sagen, das Problem liegt daran, dass gerade in den Traditionsgemeinden Leute einfach nicht mehr wissen, was sie eigentlich da tun. Die feiern das immer weiter, sozusagen wie so eine Worthülse, ohne dass sich darüber Gedanken zu machen, was da passiert. Trotzdem gilt hier, das Ausprobieren etwas, wo die Leute uns eben eine Chance geben, sagen, ich will da mal hingehen und will mal gucken. Und wenn ich dann auf einmal merke, hier weht im wahrsten Sinne des Wortes ein anderer Geist, dann komme ich auch wieder. In der klassischen Kultur ging es darum, ich konnte mich entscheiden, ob ich annehmen will, was mir der Prediger sagt oder nicht. Und da das alle taten, habe ich es in der Regel auch nicht abgelehnt. In der Moderne war die Idee des Verstehens, und das habe ich schon gesagt, in der Postmoderne ist das Erfahren. Ich möchte erleben, dass Gott hier im Leben eines Menschen etwas tun kann. Und wir haben tatsächlich vor einigen Jahren in verschiedenen Gottesdienstmodellen das als wie eine Prüfschablone eingeführt. Als der Gottesdienstentwurf fertig war, haben wir gesagt, so, jetzt lesen wir alles noch einmal durch unter der Frage, welches Element könnte dazu beitragen, dass Menschen Erfahrungen machen? Und das war verblüffend. Und oft haben wir den ganzen Gottesdienstentwurf dann einmal rot durchgestrichen und neuen gemacht. Und zum Beispiel haben wir festgestellt, dass manchmal die Leute in 2 Minuten Stille viel mehr Erfahrung gemacht haben als in 15 Minuten Monstertheater und 75 Lobpreisliedern. Also neu fragen, wo machen Menschen Erfahrungen? Und Erfahrung kann eben auch heißen, die Leute wirklich, das für die Postmoderne ohnehin, immer mehr einzubeziehen. Ich erinnere mich, also zum Beispiel, wir haben bei uns bei den Gottesdiensten irgendwann angefangen, so auch ein bisschen postmodern, immer am Anfang dialogische Elemente zu haben. Zum Beispiel haben wir mal einen Gottesdienst gemacht über Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit. Und da habe ich einfach am Anfang gefragt, wer von euch hier im Raum, jetzt mal ganz ehrlich, würde seinen Job auch dann machen, wenn er das Geld nicht bräuchte? Und dann haben sich ungefähr 35% gemeldet. In einem solchen Gottesdienst rede ich aber nicht mehr über irgendjemanden, nicht über allgemeine Arbeitszahlen und Arbeitsbegeisterung, sondern darüber, dass hier gerade 65% gesagt haben, ich mache meinen Job nur wegen des Geldes. Das heißt, wir reden jetzt nicht mehr über irgendwelche allgemeinen Leute in Deutschland oder in der Weltgeschichte, wir reden über uns hier. Und viele Leute sagen, diese Frage hat mich bis heute nicht losgelassen. Die hat mich noch Wochen danach beschäftigt. Und noch ein anderes Beispiel, wir hatten mal einen Gottesdienst zum Thema, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Aber stell dir Folgendes vor, Frankfurt Innenstadt, da kostet ein Parkhaus inzwischen ungelogen 5 Euro für eine Stunde. Ja. Nun stell dir Folgendes vor, du hast einen dringenden Termin, du musst auf jeden Fall pünktlich sein, es ist 2 Minuten vor deinem Termin und du findest auf einmal, es ist ein Wunder des Herrn, einen offenen Parkplatz. Und du fährst hin, willst rückwärts einparken, da kommt ein Porsche, fährt vorwärts rein, macht noch und du stehst da, musst ins Parkhaus fahren, kommst zu spät und weißt, das Ganze wird mich heute 20 Euro kosten. Du kommst aus dem Parkhaus unten raus, siehst den Porsche-Fahrer, den Sack, gerade noch weglaufen und da fällt dem Kerl doch aus seinem Portemonnaie ein 20-Euro-Schein raus. Und jetzt frage ich dich. Ja. Ist das einfach Gottes Gerechtigkeit? Und dann brauchst du einfach nur 3 Minuten nicht zu sagen, du merkst, wie es in den Hirnen der Leute rattert. Das heißt, auch hier wieder, wir reden nicht über irgendjemanden, sondern gibt es Chancen, wo ich auf einmal schon in so einer Begrüßung anfange zu merken, es ist mein Thema, ich mache mir Gedanken, wie würde ich reagieren? Würde ich jetzt treu-doof sagen, ich bin trotzdem ein guter Mensch, Sie haben 20 Euro verloren? Oder würde ich sagen, der hat es verdient, das sind meine 20 Euro. Denn der zahlt ja damit genau mein Parkhaus, die Ratte. Ist jetzt vielleicht noch ein sehr, sehr naives Beispiel, aber ich glaube, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, Menschen einzubinden und ihnen deutlich zu machen, du kannst auch in der Art, wie du moderierst oder wie du auch in einer Predigt Leute einbindest, Erfahrungen entstehen lassen. Wenn jemand aus einem Gottesdienst rausgeht und sagt, ich habe hier eine Erfahrung gemacht, dann war es ein guter Gottesdienst. Und ich komme jetzt auch langsam zum Schluss. Ich möchte noch mal ganz kurz die Werte präsentieren, die wir festgestellt haben, die die Postmoderne prägen, und fragen, wie können wir eigentlich darauf als Gemeinde in der Verkündigung reagieren oder auch als Gemeinschaft. In einer Gesellschaft, die von Steigerung geprägt ist, was ist da unsere Botschaft? Und ich glaube, die Botschaft, Gott liebt dich, so wie du bist, unabhängig von dem, was du leistest, die wird im 21. Jahrhundert aktueller werden als jemals zuvor. Deine Leistung ist nicht das, was dich auszeichnet. Das ist die Botschaft, die... Und jetzt müssen wir noch fragen, wie kann es dann gelingen, sowas auch formal umzusetzen in einem Gottesdienst? Leute merken, hier müssen sie nichts leisten. Es ist erst einmal gut, dass sie einfach da sind. Und sie müssen auch nicht besser werden. Deswegen ist tatsächlich, ich habe dieses Lied Immer mehr von dir früher auch geliebt. Aber bis ich irgendwann nachdachte, theologisch ist es totaler Humbug. Denn wenn ich erlöst bin, dann bin ich einmal erlöst. Und Jesus ist bei mir. Und nicht ich muss immer mehr von Jesus verstehen. Natürlich, nee, danke, kann jeder Mensch versuchen. Oder sind wir alle aufgefordert, in der Jüngerschaft zu wachsen, um es mal ganz fromm auszudrücken. Aber wenn ich mein Leben lang damit lebe, mit dem Gefühl, denn wann habe ich denn das Ziel erreicht, immer mehr von Jesus? Nie. Das mag für einen gesunden Menschen sogar ein schönes Ziel sein. Ich kenne aber zu viele Menschen, die gesagt haben, ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin noch nicht gut genug. Ich muss noch mehr von Jesus haben, bevor ich richtig bin als Christ. Und diesen Menschen zu sagen, nein. Wenn du das einmal verstanden hast, wenn du dem Herrn Jesus sagst, du bist mein Herr und Meister hier und in alle Ewigkeit, dann hast du das Wichtige in deinem Leben getan und dann musst du nichts mehr dann brauchst du kein mehr. Ist alles gut, wie es ist. Du wirst vielleicht von selber Lust bekommen, mehr von Jesus zu verstehen, aber der Impuls ist dann einer, wo du selber sagst, das freut mich, aber es hat nichts zu tun mit einem Zwang. Also wenn man das ganz zwanglos singen kann, ist es ein schönes Lied, aber wenn ich es erstmal ohne es zu kommentieren singe, dann sitzen da Leute unten, die sagen, oh, ich weiß noch nicht genug von Jesus. Und die Erfahrung kenne ich selber aus meiner Jugend, dass ich immer dachte, ich habe noch nicht genug Glauben, ich muss noch mehr glauben, sonst stimmt es noch nicht. Und die würde ich gerne überwinden. Und das ist eine Botschaft für die Postmoderne. Wir haben gestern gesagt, Menschen suchen Orientierung. Sie möchten gerne wissen, woran kann ich mich halten? Und sie wollen keine Wahrheiten. Sie wollen Erfahrungen. Das heißt, wir müssen ja einen Erfahrungshorizont liefern. Wir haben schon gesagt, das geht durch Zeugnisse, das geht durch Möglichkeit, ich mache Selbsterfahrung und das geht durch daran, dass ich Leute an Erfahrungen teilhaben lasse. Dann glaube ich, dass wir, kommen wir Nachmittag mal nochmal zu, mehr auch von den guten Geschichten aus der Bibel brauchen. Der verlorene Sohn übrigens ist deswegen eine sehr spannende Geschichte, weil es eine erfundene Geschichte ist, Fiktion. Die hat niemand so erlebt, die hat sich Jesus ausgedacht. Und es wird ja in der Theologie gern darum gerungen, welche Geschichten sind nun wahr oder nicht. Die Geschichte, die am meisten Einfluss in der Mission überhaupt hatte weltweit, ist eine von Jesus ausgedachte, fiktionale, wenn man will, romanhafte, schöne Geschichte. Eine Kurzgeschichte, so muss man sagen. Eine Short Story Jesu, der verlorene Sohn. Deswegen die Behauptung, wir müssen immer um die Wahrheit ringen, ist Humbug. Jesus verkündigt am meisten mit ausgedachten Geschichten, wo es nicht darum geht, sind die wahr oder nicht. Es ist völlig egal, ob es den verlorenen Sohn gegeben hat oder nicht. Aber die Geschichte ist so gut, dass sie lebenswahr ist, dass sie zu einer Lebenserfahrung wird. Das heißt, es gibt eine Wahrheit, eine intellektuelle Wahrheit und es gibt eine Erfahrungswahrheit. Und was Leute heute brauchen, ist nicht mehr die intellektuelle Wahrheit, sondern die Wahrheit der Erfahrung. Das, was du da erzählst, diese Geschichten, die Jesus erzählt, die sind wahr und das erlebe ich in meinem Dasein. Und wenn das passiert, dann werden wir Menschen auch in der Postmoderne erreichen. Und da, wo Menschen verzweifelt fragen, wer bin ich eigentlich, weil ich nicht mehr weiß, wo ich hingehöre, wo meine Heimat ist, ihnen da zu sagen, Gott beruft dich in die Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Und das Verrückte ist, diese Gemeinschaft ist, wenn man sie recht versteht, eigentlich die mobilste Gemeinschaft der Welt. Ich habe es gestern erzählt, ich war im Herbst, jetzt in Herbstferien in Amerika. Und es ist eine, finde ich, wunderschöne Erfahrung, wenn ich eben, also ich in Memphis in einen Gottesdienst gehe und sage, hey, das sind meine Geschwister hier. Und ich komme an und merke, ein Gottesdienst tut mir gut, die loben und preisen den Herrn genauso, wie ich das tue und wir gehören zusammen. Da habe ich auf einmal eine Selbstzuordnung und eine Selbstklärung, die viel stärker ist als die Frage, wo wohne ich oder wer ist meine Familie. Und ich habe auch neu verstanden, warum Jesus sagt, die Familie ist dann nicht mehr so das Entscheidende. Obwohl ich mir sehr wünsche, dass wir Familienstrukturen stärken. Aber im Glauben zu wissen, wer ich bin, wird eine der großen Botschaften fürs 21. Jahrhundert werden. Und da, wo Menschen Ungewissheiten haben, ihnen zwei Dinge zu sagen. Nämlich erstens, es gibt Antworten. Und zweitens, Ungewissheit ist auch nichts Schlechtes. Halt es mal aus, dass du an manchen Dingen nicht weißt, wie es ausgeht. Das ist das Geheimnis des Glaubens und das, was wir auch nicht im Griff haben. Also sieh Ungewissheit auch in seinem positiven Schatz. Du darfst dich getragen wissen, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, auch wenn du nicht auf alles eine Antwort hast. Und da, wo du Erlebnishunger hast, ist die Aufgabe der Christenheit, den Leuten zu sagen, was macht ein Leben zu einem reichen Leben? Wie gesagt, gestern hatten wir das Erlebnishunger, ist ja die Sehnsucht, möglichst alles in einem Leben mitzunehmen, aus Angst etwas zu versäumen. Wenn wir den Menschen die Angst nehmen können, etwas zu versäumen, indem wir ihnen ein bisschen neu vom Himmel vorschwärmen und zugleich aber auch sagen, ein Leben, in dem alles drin vorkommt, ist doch gar kein gutes Leben. Alles ist erstmal wertfrei. Lass uns neu herausfinden, was sind die wertvollen Dinge? Was ist das, was wie die Liebe und wie das wirklich ein Miteinander zu erfahren, ein Geborgensein. Wenn ich das neu entdecke, dann werde ich einen Hunger bekommen, das zu erleben. Aber nicht zu sagen, oh, jetzt mache ich endlich mal Bungee-Jumping ohne Seil, das soll super sein. Gut, das Zurückschnalzen ist nicht ganz so doll. Und da, wo Menschen, und wie gesagt, Schulze sagt, eine der größten oder wahrscheinlich die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, die Einsamkeit, lasst uns Gemeinschaften leben. In einer Form, wo Menschen sagen, es ist gut, hier dabei zu sein. Und deswegen, aber im postmodernen Verständnis heißt es eben nicht, unsere Gemeinschaft kannst du nur teilen, wenn du deine Kultur aufgibst und in unsere hineinkommst, sondern wenn du, wir wollen dir zeigen, dass du in deiner, so wie du bist, darfst du und gehörst du zu uns. Und wollen wir voneinander lernen. Du wirst vielleicht Dinge von uns lernen, aber wir sind auch offen, Dinge von dir zu lernen. Und wenn das gelingt, glaube ich, dann haben wir inhaltlich etwas zu sagen, was die Welt dringender braucht als je zuvor. Jetzt muss ich gerade auf die Uhr gucken, es ist leider keine drauf. Hast du eine? Nee, ich bin schon spät, ich überspringe das. Danke.